Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Ampel hat sich auf den Haushalt 2024 geeinigt. Und darüber kann ich nun sprechen mit dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, Michael Hüter. Schönen guten Tag, Herr Hüter.
Ich grüße Sie.
Also, die Schuldenbremse bleibt 2024. Das bedeutet aber, die Bundesregierung muss ziemlich deutlich den Rotstift ansetzen. Was halten Sie von dem Plan?
Nun, man muss ja zwei Bereiche unterscheiden. Einmal geht es um den Klima- und Transformationsfonds. Da muss man 60 Milliarden einsparen. Das macht man durch Einsparungen in Höhe von 45 Milliarden tatsächlich und globale Minderausgaben. Da sind Teile dabei, wie eben genannt, die Solarförderung, alles, was da so drin steckt. Und die höhere CO2-Bepreisung geht ja in den Klima- und Transformationsfonds, erhöht sozusagen den Finanzierungsspielraum. Der zweite Bereich sind die 17 Milliarden originäre Unterdeckung im Bundeshaushalt. Das sind etwa die 10 Milliarden für die Ukraine. Mehrausgaben fürs Bürgergeld, die sind ja bei weitem noch nicht beantwortet, denn die 8 Milliarden, die man jetzt ansetzt für die Ukraine, ursprünglich waren es mal 10, müssen noch erwirtschaftet werden. Wenn nicht, wird man dafür die Notlage noch mal ziehen als eine Option. Das heißt, es ist viel Kitt. Die Koalition hat gehalten, eine gute Lösung für die Volkswirtschaft und das Land sehe ich hier noch nicht.
Das heißt, vieles ist tatsächlich auch noch unklar. Da müssen wir noch auf die Details warten. Was aber wohl klar ist, dass der CO2-Preis steigt zum 1. Januar 2024. Das heißt, tanken und heizen wird damit teurer und das Klimageld, das die Bundesregierung versprochen hat, um einkommensschwache Haushalte zu entlasten und auch mitzunehmen, ist ja nicht in Sicht. Wie teuer wird das denn für Verbraucherinnen und Verbraucher? Auf was müssen die sich jetzt einstellen?
Naja, das hängt natürlich auch von den Schwankungen in den Marktpreisen ab. Wir sehen ja, dass bei den Energiepreisen die Weltmärkte den Takt vorgeben. Da kann das mal schnell in so einer Größenordnung von 10, 15 Cent pro Liter schwanken. Das wird man im Laufe der Zeit natürlich sehen. Und insofern war es ja auch verkehrt, den eigentlichen Anstiegspfad beim CO2-Preis abzumildern, sondern den hätte man durchhalten können. Rein und raus ist immer das Schlechteste, was man machen kann. Das zeigt ja, dass man im Grunde die Probleme auch nicht gesamthaft angeht. Sie haben das Klimageld erwähnt, eigentlich versprochen, dass aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung ja finanziert werden soll. Ebenso Unterstützung für besonders betroffene Unternehmen. Davon ist weit und breit nichts in Sicht, noch schlimmer. Die eigentlich vorgesehene Absenkung der Netzentgelte, was ja auch die hohen Stromkosten letztlich mit in der Veredelung, bis es dann beim Nutzer ankommt, absenken sollte, wird es auch nicht geben. 5,5 Milliarden, das muss ja auch die Wirtschaft tragen. Also insofern ist das hier ein Paket, das nicht nur bei den Konsumenten, sondern vor allen Dingen auch bei den Investoren nicht gut zu Buche schlägt, denn es ist nicht eine Klärung der Unsicherheit. Es bleibt vieles, Sie haben es angedeutet, offen. Und in der Summe setzt es ja am falschen Thema an. Wenn man ein Schuldenbremsenthema hat, dann hat das einen Grund, wenn man im Kapitalmarkt als Staat kein Geld mehr aufnehmen kann. Das ist aber nicht unser Problem. Unser Problem ist Wettbewerbsfähigkeit und Standortqualität. Also wir müssen investieren in die Infrastruktur, in gute Netze, auch gute Möglichkeiten in allen Verkehrssystemen. Wir müssen aber auch fragen, ob wir wettbewerbsfähiges Steuersystem international haben. Nichts davon scheint mehr möglich, weil wir an dem falschen Thema uns abarbeiten, die Schuldenbremse einzuhalten.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann wäre es besser gewesen, die Schuldenbremse tatsächlich nochmal auszusetzen?
Naja, man hätte einen sehr viel grundsätzlicheren Weg führen müssen. Ich finde schon, dass die Schuldenbremse richtig und wichtig ist für den Normalhaushalt, für die konsumtiven Ausgaben des Bundes und der Länder. Aber wir haben nun mal mit der Transformation zur Klimaneutralität eine Aufgabe vor der Brust, die 2009 noch nicht so gesehen wurde, als die Schuldenbremse ins Grundgesetz kam. Und deswegen ist mein Plädoyer hier für einen Transformations- und Infrastrukturfonds, der das alles bündelt. Man kann sehr schnell die Investitionen nehmen, für die man Beschleunigungsgesetze vorgesehen hat. Die sind identifiziert. Das sind hohe Milliardenbeträge. Die sollte man verlässlich absichern. Dann bleibt im Resthaushalt auch Raum, beispielsweise mal wieder für eine tarifäre Absenkung der Steuern oder eine bessere Unternehmenssteuerlast. Das ist alles im Augenblick nicht möglich. Und insofern, man kann das eine tun, nämlich mehr investieren mit einer klugen Lösung an einem Grundgesetz verankerten Sonderhaushalt à la Bundeswehr. Und man muss deshalb die Schuldenbremse nicht aufgeben. Sie ist für den Normalhaushalt wichtig.
Die Ampel hat sich jetzt für einen anderen Weg entschieden. Es wird auf jeden Fall relativ wenig finanziellen Spielraum geben 2024 und vielleicht auch in den Folgejahren. Was bedeutet das denn jetzt für die Konjunktur?
Also wir haben heute die Prognose veröffentlicht und erwarten für nächstes Jahr minus 0,5 Prozentpunkt. Das heißt, der Sinkflug, den wir in diesem Jahr erlebt haben, mit schon mal einem knappen 0,5 Prozentpunkt minus, wird sich fortsetzen. Daran ändert sich durch diese Beschlusslage der Koalition heute gar nichts. Denn die Verunsicherung der Investoren ist das zentrale Thema. Die wird nicht geheilt. Keiner weiß.
Die haben aber jetzt wieder Planungssicherheit, oder?
Naja, nicht so richtig, weil es nur bei einigen Themen klar ist, aber dass der Standort sich verbessert, dass die Energiekosten funktionieren oder wettbewerbsfähig sind, das Paket aus Stromsteuerabsenkung auf EU-Niveau, Spitzenausgleich und Supercap, dazu gehörte auch die Netzentgeltabsenkung mit 5,5 Milliarden. Nur so funktionierte das Paket überhaupt und war ein Lichtblick für den Standort. Das ist nun auch wieder weg, weil nur das die eine Hälfte geleistet wird. Insofern ist es ein Rumwurschteln. Und ich kann nicht verstehen, wie der Bundeskanzler behaupten kann, dass man energisch an den Themen weiterarbeitet, die man sich vorgenommen hat, an der Transformation der Wirtschaft. Die Unsicherheit in den Unternehmen, wir haben die Unternehmensbefragung gemacht, war nie größer als im Augenblick. Das ist eine der schwierigsten Situationen in der Wirtschaft. Verlagerungsinvestitionen sind das Thema. Die Unternehmen sehen im Grunde nicht den Standort hier als zukunftsfähig mehr an, jedenfalls in Kernbereichen der energieintensiven Branchen. Das ist auch in manchen Bereichen vielleicht unvermeidbar, aber nicht in dem Ausmaß. Und das ist hier nicht in den Blick genommen worden.
Aber zumindest das Geld für die Unterstützung für die Chipfabriken im Osten, die ist ja weiter zugesagt.
Das ist aber auch das Mindeste. Selbst wenn man das an sich fragwürdig findet, muss man einmal gegebene Beschlüsse und Zusagen auch einhalten. Also das wäre natürlich das größte Armutszeugnis, wenn man eine Standortperspektive eröffnet, die dann halt auch wie bei Halbleiterproduktion, das ist halt international so, mit Subventionen verbunden ist und das dann in Frage stellen muss, nicht weil uns das Geld fehlt, sondern weil man haushaltspolitisch einen Fehltritt begangen hat und nicht richtig zurückkommt, das wäre natürlich ganz fatal. Also insofern muss ich sagen, das ist das Mindeste. Das war aber auch in den letzten Tagen schon erkennbar, dass das nicht in Rede steht. Die eigentliche Frage ist, wie schaffen wir den Erneuerungsprozess bei der Infrastruktur? Und man muss sich ja nur auf die Straßen, auf die Bahn begeben. Man muss nur das Digitalnetz betrachten, das Energienetz. Bei all den Themen muss man dann halt jetzt auch nochmal sagen, wie es geht. Und das bleibt noch offen. Das ist in der Tat nicht hinreichend beantwortet. Auch nicht mit dem Hinweis, mehr Eigenkapital für die Bahn. Wir wissen, wie die Bahn agiert. Die braucht da eine strenge Aufsicht.
Sagt Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank, Herr Hüter, für Ihre Zeit.
Sehr gerne.